SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. In London ist der Flughafen Gatwick wieder offen. Die Person, die die Drohne fliegen ließ, ist noch nicht gefunden. In der US-Regierung geht die Zeit der Generäle zu Ende. Wir sagen, was der Rücktritt von US-Verteidigungsminister James Mattis für Europa bedeutet. Dann Schwänzen fürs Klima.
Wir sind da, weil wir Jugendlichen mit den Konsequenzen müssen umgehen, was uns die ältere Generation einfach hinterlässt, weil es einfach einfacher ist, nichts zu machen.
Für uns ist es einfach wichtig, dass wir uns gegen Klimawandel einsetzen.
Nur, was machen die Schülerinnen und Schüler konkret, die heute fürs Klima auf der Straße sind? Und um 13 Uhr, heute erscheint der Blick am Abend zum letzten Mal als gedruckte Zeitung. Neue Online-Angebote machen den Verlegern das Geschäft kaputt. Welche Medienmodelle haben denn Zukunft? Unser Tagesgespräch mit den beiden Medienexperten Hansi Voigt und Andreas Häuptli um 1 bei uns. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Tag. Weder landen noch starten konnten Flugzeuge während der letzten rund 30 Stunden auf dem Flughafen London Gatwick. Und das ausgerechnet zur geschäftigen Reisezeit rund um Weihnachten. Grund: Immer wieder wurde eine Drohne gesichtet über den Pisten des Flughafens. Die Polizei ist überzeugt, die Drohne oder Drohnen, da ist man nicht ganz so sicher, wurden gezielt eingesetzt, um den Flugbetrieb zu behindern. Ja, Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot, unterdessen wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Weiß man mehr über die Hintergründe?
Die Antwort ist eigentlich nein, Herr Loy. Wir sind, wie Sie sagten, nicht einmal sicher, ob je mehr als eine Drohne gleichzeitig in der Luft war. Der Übeltäter ist nicht identifiziert, geschweige denn festgenommen worden. Trotzdem wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen, angeblich, weil das britische Militär über Nacht Abwehrmaßnahmen ergriffen hat, eingerichtet hat, die die Flugsicherheit gewährleisten sollen. Aber der Chef des Flughafens Gatwick hat heute Morgen gesagt, wenn das Ding wieder auftaucht, dann mache ich die Flugpisten wieder zu.
Also ich spüre da eine gewisse Ratlosigkeit auch.
Absolut, absolut. Das Einzige, was verlautet ist, es sei eine kommerzielle oder eine Drohne für industriellen Gebrauch, was auch immer das bedeutet. Es ist also nicht das Billigmodell, das man über den Ladentisch erwerben kann, aber das hilft uns letztlich nicht weiter.
Mehr als einen Tag lang konnten Flugzeuge in Gatwick weder landen noch starten. Die Kosten für diesen Unterbruch, die müssen sehr hoch sein. Wissen Sie da mehr?
Sie sind horrend, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Sie gehen weitgehend auf Kosten der Passagiere, die hier betroffen wurden. Grob 120'000 Passagiere und Passagierinnen. Es ist kein Versicherungsfall, es ist höhere Gewalt. Da können die Fluggesellschaften nichts dafür. Es fällt auch keine Entschädigungsforderung an, weil es ja nicht eine ordentliche Verspätung ist, für die Fluggesellschaften verantwortlich wären. Das Einzige, was die Passagiere hoffen können und dürfen, ist, dass, falls sie eine Hotelnacht brauchten von gestern auf heute, dass ihnen das rückerstattet wird.
Danke für diese Informationen, Martin Aliot. Und damit weiter zu SRF-Aviatik-Experte Matthias Hein bei mir im Studio. Die Drohnen sind weg, niemand weiß, wohin sie verschwunden sind. Eben 30 Stunden dauerte das Ganze, 30 Stunden ging nichts mehr. Da fragt man sich schon, warum hat man die Drohne denn nicht einfach so vom Himmel geholt, abgeschossen zum Beispiel?
Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Drohnen sind vergleichsweise klein, sie sind wendig und schnell. Selbst handelsübliche Drohnen fliegen bis zu 70 Stundenkilometer. Und so eine Drohne dann in der Luft auf eine Distanz von 1, 2 oder gar 3 Kilometer abzuschießen, ist eben schwierig. Und die Polizei hat ja dann auch mehrfach betont, dass man auf einem Flughafen eben nicht einfach herumschießen könne und allenfalls Querschläger in Kauf nehmen. Sie müssen sich das so vorstellen. Versuchen Sie einmal, einen Falken in der Luft bei der Jagd mit einem Fernglas zu verfolgen, und dann werden Sie merken, dass Sie ihn andauernd aus den Augen verlieren. Und einem Schützen wird es ähnlich gehen mit einer herumfliegenden Drohne.
Also mal weg vom Abschießen, gibt es denn nicht irgendwelche technischen Maßnahmen, Störsender zum Beispiel?
Ja, diese technischen Maßnahmen sind relativ bescheiden oder eben haben eine begrenzte Reichweite. Es gibt solche Störsender, da werden dann beispielsweise die Signale zwischen Drohne und Operateur am Boden unterbrochen. Die Drohne verliert den Kontakt und stürzt ab. Aber solche Störsender können in der Regel nur sehr lokal angewendet werden, zum Beispiel in einem Gefängnis, aber nicht auf einem so großen Areal wie einem Flugplatz. Da würden dann gleich viele andere Verbindungen ebenfalls mitgestört. In den Niederlanden gibt's Versuche, wo die Polizei Falken auf Drohnen abrichtet, aber diese Falken können dann eben auch nur kleinere Drohnen aus dem Verkehr ziehen.
Also zeigt das Beispiel Gatwick, die Flughäfen sind gegen Drohnenangriffe nicht wirklich vorbereitet?
Ja, aber man muss auch sagen, bislang war das auch gar kein Problem. Es gab zwar einzelne Zwischenfälle an Flughäfen, aber eben das waren einzelne Zwischenfälle und deshalb haben die Flughäfen auch kein großes Dispositiv aufgezogen, zumal eben die technische Lösung dafür auch nicht so einfach ist. Aber der Fall Gatwick ist jetzt einzigartig, der Fall sorgt jetzt für Diskussionen und das Thema ist auf dem Tisch.
Zieht man Konsequenzen daraus?
Ja, es gibt ohnehin Verschärfungen im gesetzlichen Bereich. Ab 2019 oder 2020, der Zeitpunkt ist noch offen, müssen alle Drohnenpiloten ihr Fluggerät und sich selber registrieren. Das gilt dann für die Schweiz wie auch die EU. So können dann die Drohnen in der Luft durch die Luftraumüberwachung lokalisiert werden und die Halter oder eben die Piloten am Boden identifiziert werden. Aber eben, wer sich nicht registriert, wer mutwillig oder gar in krimineller Absicht den Flugverkehr stören will, der dürfte das auch weiterhin tun können. Das ist bei Drohnen nicht anders als bei anderen Gegenständen, wie Waffen, wie Autos oder Chemikalien. Und bei der Drohne kommt hinzu, dass sie vergleichsweise einfach herzustellen sind. Da können nämlich sämtliche Einzelteile relativ schnell und einfach per Mausklick bestellt werden.
Vielen Dank für diese Informationen, Matthias Heim. Nun Nachrichten in der Übersicht mit Juliette Schild.
Die Kioskbetreiberin Valora verkauft Zigaretten und andere Tabakprodukte ab dem 1. Januar nur noch an Erwachsene. Das Mindestalter für den Kauf wird schweizweit auf 18 Jahre festgelegt. Das schreibt Valora in einer Mitteilung. In einigen Kantonen gilt bereits heute eine Alterslimite von 18, in anderen eine von 16 Jahren. Der Bundesrat will den Verkauf von Zigaretten an unter 18-Jährige verbieten. Er hat die Botschaft für das sogenannte Tabakproduktegesetz Ende November dem Parlament zugestellt. Wann es in Kraft treten soll, ist noch unbekannt. E-Zigaretten werden bereits heute nicht an Minderjährige verkauft. Darauf hat sich die Branche im Herbst in einem Kodex geeinigt, der am 1. Oktober in Kraft trat. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat das neue Arbeitsgesetz verteidigt, das am 1. Januar in Kraft tritt und das von der Opposition als Sklavengesetz bezeichnet wird. Die Proteste dagegen seien hysterisches Geschrei, sagte Orbán gegenüber dem staatlichen Radio. Das Gesetz gibt Arbeitgebern die Möglichkeit, statt 250 Stunden Überzeit neu 400 Stunden pro Jahr einzufordern. Die Entschädigung dafür können sie bis zu 3 Jahre aufschieben. Orbán sagte nun, die Überzeit sei freiwillig und er versprach, sie werde monatlich entschädigt. Papst Franziskus hat versprochen, dass die katholische Kirche Fälle von Missbrauch durch Geistliche nie wieder vertuschen will. Er fordere Priester, die Kinder sexuell missbraucht haben, auf, sich der Justiz zu stellen. Das sagte Papst Franziskus in seiner traditionellen Weihnachtsansprache vor leitenden Mitarbeitern der römischen katholischen Kirche, der römischen Kurie. Franziskus räumte ein, dass die Kirche das Problem in der Vergangenheit nicht ernst genommen habe. Er schwor, dass sie in Zukunft nie wieder Fälle vertuschen oder von sich weisen würde. Die Kirche werde keine Mühe scheuen, um Pädophile zur Rechenschaft zu ziehen. Die Credit Suisse steht im Verdacht, sich beim Handel mit Dollaranleihen abgesprochen zu haben. Das teilt die EU-Kommission mit. Sie schreibt, insgesamt würden 4 Banken verdächtigt, zwischen 2009 und 2015 mehrfach sensible Geschäftsinformationen ausgetauscht zu haben. Die Credit Suisse bestätigt die Untersuchung. Laut EU-Kommission haben die Banken möglicherweise gegen EU-Kartellvorschriften verstoßen. Theoretisch droht ihnen eine Strafe von bis zu 10% ihres weltweiten Jahresumsatzes. Der Schweizer Handelskonzern DKSH expandiert in Südostasien. Er übernimmt in Singapur und Malaysia einen Teil von Auric Pacific. Das Unternehmen vertreibt Konsumgüter an rund 4.400 Kunden und es betreibt ein Food-Service-Geschäft für Hotels, Restaurants und Cafés. Wie DKSH mitteilt, werden das Führungsteam und die rund 420 Mitarbeitenden übernommen. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen sein. Der Schweizer Snowboarder Jan Scherer hat seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Er gewann einen Halfpipe-Wettkampf in China. Juri Podlatschikow stürzte und zog sich eine Nasenverletzung zu sowie eine Gehirnerschütterung. Bei den Frauen gab es in der Halfpipe ebenfalls einen Podestplatz für die Schweiz. Verena Rohrer wurde Zweite. Und noch die Wetteraussichten. Heute ist es meist bewölkt und es kommt verbreitet Regen auf. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 2000 Meter. Morgen ist es wechselnd bewölkt, zeitweise regnet es. Es wird mild mit 8 bis 13 Grad, dazu bläst kräftiger Westwind mit Sturmböen. Im Süden ist es heute zeitweise, morgen sogar ziemlich sonnig, bei 5 bis 10 Grad.
Ja, markige Sprüche sind nicht die Sache des James Mattis. Der US-Verteidigungsminister und Vier-Sterne-General gilt als ruhig, bedächtig, als diszipliniert. Mattis ist einer der Letzten, wenn nicht der Letzte in Trumps Regierung, mit dem Integrität und Respekt vor den Institutionen verbunden werden. Mattis war oft anderer Meinung als Trump, doch er hielt sich mit öffentlichem Widerspruch stets zurück. Bis gestern, bis zu seinem Rücktritt. In einem offenen Brief schreibt Mattis von grundlegenden inhaltlichen Differenzen mit dem US-Präsidenten. Grund für den Rücktritt von Mattis sei Trumps Ankündigung, alle US-Soldaten aus Syrien zurückzuziehen. Fredrik Steiger bei mir im Studio. Warum wollte Mattis das nicht mittragen?
Weil es sich nicht um einen Einzelfall handelt bei dieser Syrien-Entscheidung, sondern eher für das typische Verhalten von Trump in der Außen- und Sicherheitspolitik. Er hat eine Entscheidung gefällt, ohne sich mit seinen wichtigsten sicherheitspolitischen Beratern wirklich auszutauschen, ohne auf sie zu hören, auch nicht auf den Verteidigungsminister, also auf Mattis selber. Es war eine Entscheidung ohne Rücksicht auf die Verbündeten. Im Fall Syrien sind das vor allem die Kurden, die nun im Stich gelassen werden, und auch eine Entscheidung, die letztlich nicht im Interesse der Vereinigten Staaten ist, weil sie stärkt, der Abzug der USA stärkt natürlich in Syrien den IS einerseits, das Assad-Regime andererseits und damit auch dessen Schutzpatrons, nämlich Russland und den Iran.
Aber Trump hatte ja stets gesagt, er wolle, dass sich die USA aus internationalen Konflikten zurückzögen. Insofern handelt er da konsequent.
Er handelt konsequent im Sinne und im Interesse eines beträchtlichen Teils seiner Wählerschaft, die einen isolationistischen Kurs der Vereinigten Staaten befürworten. Er handelt aber gleichzeitig auch inkonsequent. Trump möchte ja trotzdem, dass die USA eine Supermacht sind. Er möchte sogar der Welt seinen Willen aufzwingen. Er unterhält und tut vieles dafür, dass die Amerikaner die stärkste Armee der Welt behalten. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Auf der einen Seite nicht verlässlich sein, auf der anderen Seite doch stark sein wollen, auf Dauer geht das nicht gut.
Auch in Afghanistan sind die USA ja mit Soldaten präsent, mit etwa 14.000. Auch dort will Trump raus. Kommt das als nächstes, jetzt da Mattis weg ist?
Das ist auf jeden Fall denkbar geworden. Die Stimmen um Trump herum in seinem Umfeld, die für einen Abzug, für eine kräftige Reduzierung der Truppenpräsenz in Afghanistan sind, die werden auf jeden Fall stärker werden.
Und was hieße das für Afghanistan?
Das würde zum einen bedeuten, dass die Regierung, die gewählte Regierung dort akut gefährdet ist. Die afghanischen Sicherheitskräfte sind nach wie vor überhaupt nicht imstande, für Sicherheit und Kontrolle im ganzen Land zu sorgen. Sie kontrollieren ohnehin nur einen Teil des Landes. Das könnte dann auch heißen, dass eine Taliban oder eine andere islamistische Regierung an die Macht kommt. Und das wird ganz sicher bedeuten, dass die Rolle, der Einfluss der Amerikaner, was die Zukunft Afghanistans betrifft, gegen Null tendieren wird. Andere Mächte, vor allem China, vielleicht auch Russland, werden den Ton angeben.
Der besonnene Mattis geht also. Was bedeutet das Ganze für die NATO, für die Sicherheitslage in Europa letztlich?
Das bedeutet sehr viel, was das Vertrauen oder konkret eben den Vertrauensverlust betrifft. Mattis war für viele in Europa, in der NATO, so eine Art Fels in der Brandung. Im Grunde genommen, was immer im Weißen Haus gesagt oder getwittert wird, man muss es nicht ganz so ernst nehmen, denn letztlich im Terrain bestimmen Mattis, bestimmt das Pentagon, die Generäle, da sind die Amerikaner nach wie vor präsent, halten an der Bündnispflicht fest. Aber das könnte jetzt aufgelöst gelöst werden. Mattis selber hat das auch schon angedeutet, hat immer wieder gesagt, eigentlich sollte man sich nicht zu sehr Sorgen machen, Präsidenten kommen und gehen, die USA aber bleiben. Das ist aber jetzt in Frage gestellt.
Sie haben das Stichwort gegeben, Fredrik Steiger, die Generäle. Mich dünkt die Zeit der Generäle in der Regierung Trump, die gehe zu Ende. Ist davon auszugehen, dass die US-Außenpolitik und auch die Verteidigungspolitik damit strategielos wird?
Ein Stück weit wirr ist ja in der Tat schon seit längerem, aber eben am wenigsten noch im verteidigungspolitischen Bereich. Da gibt es noch eine gewisse Verlässlichkeit. Das Risiko besteht nun, dass Trump viel direkter noch nicht nur verbal eingreifen wird, sondern auch Entscheidungen fällen dürfte, die nicht im Interesse von Leuten, von rational agierenden Leuten wie Mattis oder der Pentagon-Führung sind. Die große Frage ist natürlich, wer folgt auf Mattis? Ist es ein Ja-Sager? Ist es ein Trump-Klackhör, wie wir in jetzt schon im Außenministerium mit Mike Pompeo haben? Oder hat Trump die Größe, ist nicht unbedingt wahrscheinlich, wieder einen relativ unabhängigen Geist, einen Ex-General zu küren zum Verteidigungsminister, der sich eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Weißen Haus bewahrt?
Vielen Dank für diese Informationen, Freddy Steiger. 12.46 Uhr, hier gleich genug geredet. In vier Deutschschweizer Städten streiken Schülerinnen und Schüler fürs Klima. Und danach im Rendezvous am Mittag. Indonesien ist sauer. Sauer wegen Australien, weil Australien in Israel seine Botschaft verlegen will. Zu kompliziert ist es aber nicht. Und kein Medienplatz wurde in diesem Jahr so durchgerüttelt wie Basel. Wer noch lebt, will überleben. Zum Beispiel die neue BAZ mit Journalismus ohne Ideologie.
Ich möchte einfach, dass wir die Themen wieder so anschauen, wie sie eigentlich daherkommen als Journalist. Und nicht, dass man sagt, ah, jetzt, wir müssen dieses Thema so und so abhandeln, weil wir ja da und da stehen.
Neue Ideen sind gefragt. Dazu auch unser Tagesgespräch um eins. Ihnen macht die Politik zu wenig fürs Klima. Sie haben die Nase voll. Und deshalb gehen Sie heute nicht zur Schule oder in die Uni. Fürs Klima streiken heute hunderte Schülerinnen, Schüler und Studenten in Basel, Bern, Zürich und St. Gallen. Inlandredaktorin Andrea Jacke hat streikende Schülerinnen in Bern getroffen und gefragt, worauf sie zugunsten des Klimas zu verzichten bereit seien.
Klar, ich bin bereit, mich später oder auch jetzt schon einzuschränken und mal zu verzichten auf einen Flug oder lieber mit dem Zug in die Ferien gehen. Ich bin Lia Gadamian und ich bin 17.
Also ich bin Roxanne Front und bin 19. Wir sind da, weil wir Jugendliche mit den Konsequenzen müssen umgehen, was uns die ältere Generation einfach hinterlässt, weil es einfach einfacher ist, nichts zu machen.
Uns ist es einfach wichtig, dass wir uns gegen Klimawandel einsetzen.
Ich bin Thomas Bürki, ich bin 17 Jahre alt, im Gymnasium Kielefeld. Mir ist die Umwelt extrem wichtig und die Politik in der Schweiz macht eigentlich viel zu wenig dafür. Also man sollte eben auch im Inland etwas machen. Ich bin schon bereit, Einschränkungen zu machen, aber klar, also es gibt halt auch Einschränkungen. Oder das Auto braucht man auch teilweise. Oder ich werde jetzt nicht so Minimalist.
Hallo, ich bin Anna und ich bin hier am Klimastreik und ich finde es daneben, dass unsere Politiker so langsam handeln. Also zum Beispiel im Moment, dass sie gesagt haben, dass man kompensieren kann, das CO2 im Ausland und nicht im Inland muss, finde ich daneben.
Ich bin Evelyn, ich bin 26 und ich bin hier, um ein Zeichen zu setzen. Und umso mehr, dass wir sehen, umso besser. Verzichten ist sicher eins. Jeder von uns muss etwas dazu beitragen, dass man den Klimawandel verhindern kann. Aber es ist auch sicher auch Sache, bei den Politikern etwas zu machen.
Ich bin Jan Ross, bin 18, gehe ins Gymnasium Kirchenfeld. Wenn ich bewusst nachdenke, dann probiere ich schon unbedingt nicht Plastiksäcke zu brauchen und so. Aber man sollte, um etwas wirklich zu verändern, muss man das wie gesetzlich etwas ändern. Es kann nicht funktionieren, wenn man nur sagt an den Leuten, dass man es freiwillig ändern sollte. Es ist halt wirklich schwierig, sich im Alltag die ganze Zeit bewusst darauf zu achten.
Dass Politiker vielleicht etwas dagegen etwas machen, vielleicht der CO2-Austausch ein bisschen verringert, vielleicht die Flüge ein bisschen, die Preise verhöhen, dass weniger fliegen und mehr mit dem Zug fahren. Man kann auch hier Ferien machen, in Bern. Und mehr regional und saisonal einkaufen.
Ich bin Milena, ich bin 16 und ich bin heute hier, weil ich finde, dass ich jetzt im kleinen Mal etwas ändern muss. Weil so kann es nicht weitergehen, es ist immerhin unsere Zukunft. Ja.
Ich bin Lia Zender, 22, studiere Biologie. Es braucht zum Beispiel 0 CO2-Emissionen bis 2025, wenn ich ganz eine krasse Forderung darstelle. Ich bin auf jeden Fall bereit, mich selber auch einzuschränken für das. Ich bin jetzt diesen Sommer geflogen, was eigentlich sehr gegen meine Überzeugungen geht, aber ich habe mir vorgenommen, sicher die nächsten 5 Jahre nicht mehr zu fliegen. Innerhalb Europa fliege ich nie, aus Prinzip. Und ich ernähre mich nur vegetarisch, weil Fleischwirtschaft einen mega grossen CO2-Ausstoß hat. Also auf jeden Fall bin ich dort auch bereit, gewisse Einschnitte zu machen. Was ich aber auch nicht als schlecht wahrnehme. Es gibt mir etwas zurück, wenn ich weiss, ich entscheide mich bewusst gegen etwas.
Andrea Jacki hat die Stimmen zusammengetragen. Die Nachbarn liegen 3.500 Kilometer auseinander und können es trotzdem nicht so miteinander. Es geht um Australien und Indonesien. Verantwortlich für die nachbarschaftliche Missstimmung ist der australische Regierungschef Scott Morrison. Der will nämlich die australische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, wie das schon US-Präsident Trump gemacht hat. Diese geplante Verlegung, und damit sind wir wieder beim Nachbarschaftsstreit, passt dem muslimischen Indonesien aber ganz und gar nicht und es kommt zum Skandal. Warum eigentlich? Urs Welterlin hat die ganze Geschichte.
Wenn es in Australien einen Meister der Untertreibung gibt, dann ist es Premierminister Scott Morrison. Zum Disput mit Indonesien sagte er kürzlich:
From time to time issues arise, you're able to talk about them openly and honestly and in a friendly way.
Ab und zu gäbe es Probleme, über die man mit den Nachbarn dann offen, ehrlich und in einem freundlichen Ton spreche. Freundlicher Ton? Eine Untertreibung. Schließlich hatte Indonesien wenige Stunden zuvor die Unterzeichnung eines milliardenschweren bilateralen Handelsabkommens auf unbestimmte Zeit abgesagt. Aus Protest. Wegen Morrison. Dieser hatte im Vorfeld einer Regionalwahl gesagt, seine Regierung überlege sich, die australische Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Das würde allerdings der Zwei-Staaten-Lösung zuwiderlaufen, die auch Australien im Konflikt zwischen Israel und Palästina seit Jahren unterstützt. Die Botschaftsverlegung, sie ist ein rotes Tuch für viele Muslime. Der Wirtschaftswissenschaftler und bekannte Politikkommentator John Houston sagt dazu im Interview mit SRF:
There was no consultation, foreign affairs of any of the departments. I don't think it went to cabinet. It was just a knee-jerk response to try and win some votes.
Der Premierminister habe weder sein Außenministerium konsultiert noch andere Departemente. Er habe das einfach gesagt, um Stimmen zu gewinnen. Im besagten Wahlkreis leben viele Juden. Morrisons Kandidat verlor trotzdem. Zurück bleibt eine schwer belastete Beziehung zum Nachbarn Indonesien. John Houston war selbst Chef der australischen Konservativen. Er steht somit politisch im selben Lager wie der Regierungschef. Trotzdem hält er wenig von Morrison. Der sei ein ehemaliger Marketingmanager.
A guy with a pocket full of slogans. You ask him a question, he'll give you a slogan. If he's under pressure, he'll give you a slogan. But he hopes like hell you never ask him for any more detail.
Ein Typ mit einem Sack voller Parolen. Man stelle eine Frage und als Antwort komme eine Parole. Und wenn Morrison unter Druck sei, komme auch eine Parole. Und er hoffe dann, dass man ihn nicht nach Einzelheiten frage, denn diese kenne er nicht. Ad-hoc-Politik durch einen opportunistischen Politiker. Das Problem liege tiefer, sagt John Houston. Australien habe seine asiatischen Nachbarn seit Jahrzehnten vernachlässigt, zugunsten der USA. Es brauche deshalb ein fundamentales Umdenken. Das Land müsse endlich eine solide außenpolitische Strategie entwickeln. Australien müsse Allianzen in der gesamten asiatischen Region schaffen und gleichzeitig die Bedeutung der USA anerkennen. Bisher habe er keine entsprechenden Bemühungen der Politiker sehen können. Die Zeit drängt. Vor allem im Umgang mit dem aufstrebenden China herrscht in Australien Kopflosigkeit. Auf der einen Seite kritisiert China Australiens Nähe zu Washington, auf der anderen Seite genießt China großzügigen Zugang zu australischen Märkten.
And they happily come in and buy our real estate businesses and so on. You try and do that in China. You try and reverse the favour.
Die Chinesen können problemlos herkommen und unsere Liegenschaften kaufen, unsere Unternehmen. Versuchen Sie das mal umgekehrt. Versuchen Sie das in China, dort, wo der Staat alles kontrolliert. Australiens Politiker sind geblendet von Chinas Potenzial. Australien betreibt bereits 25% seines Handels mit China. Da bleibt offenbar keine Zeit für strategisches Denken. Doch auch mit den kleinsten seiner Nachbarn hat Australien immer mehr Ärger. Mit den Inselstaaten Fidschi und Kiribati, die vom steigenden Meeresspiegel bedroht sind. Sie werfen Australien vor, wegen des Kohleexports maßgeblich mitschuldig zu sein am Klimawandel.
They've ignored the reality of climate change.
Die australische Regierung habe die Realität des Klimawandels ignoriert und die Bedeutung heruntergespielt. Das werde sich irgendwann mal rächen. Einige dieser Kleinstaaten würden früher oder später untergehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wo denken Sie, werden die betroffenen Menschen dann hingehen, diese Klimaflüchtlinge, fragt Politikkommentator Houston rhetorisch. Sie werden nach Australien kommen wollen.
Rendezvous 5:05. Ja, wieder war es ein hartes Jahr für die Printmedien in der Schweiz. So erscheint heute der Blick am Abend zum letzten Mal in gedruckter Form. Ein besonders turbulentes Jahr war es für den Medienplatz Basel. Alt-SVP-Bundesrat Christoph Blocher verkaufte die Basler Zeitung an die Tamedia und die Tageswoche, ein Gegenprojekt zur Blocher-Batz, ging pleite, obwohl eine Basler Mäzenin Millionen investiert hatte. Damit gibt es in der Region kein größeres Medienhaus in Basler Händen mehr. Marlene Sondre.
Als die Basler Zeitung noch einen Basler Besitzer hatte, war Matthias Gehring Chefredaktor. 2010 wurde ihm gekündigt. Christoph Blocher holte Markus Somm nach Basel. Dieser krempelte die Batz zu einem rechtsbürgerlich ausgerichteten Blatt um. Mit der Basler Zeitung veränderte sich auch die übrige Medienlandschaft.
Es hat einen Boom ausgelöst, eine Anti-Batz-Haltung. Und aus dieser Anti-Batz-Haltung ist dann die Tageswoche entstanden.
Die Tageswoche, eine Online-Zeitung mit einer wöchentlichen Printausgabe, mit täglichen, vor allem regionalen News im Netz und Hintergrundberichten auch zu nationalen und internationalen Themen und zur Kultur. Eine Stiftung der Roche-Erbin Beatrice Öri finanzierte die Tageswoche. Als die Mäzenin ihr Engagement zurückfuhr, ging das Projekt ein. Kürzlich stellte die Tageswoche ihren Betrieb ganz ein. Ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen machte auch bafi.ch zu, eine regionale News-Plattform, gegründet vom Basler Radiopionier Christian Heeb. Dafür hob der ehemalige BATS-Journalist Christian Keller das Online-Portal Prime News aus der Taufe, das ganz von lokalen Themen lebt. 2018 ist das Jahr der Veränderungen auf dem Medienplatz Basel. Basel hat nun nicht nur kein eigenes großes Medienhaus mehr, in der Region stehen nun zwei große Medienkonzerne aus Zürich und Aarau in direkter Konkurrenz. Auf der einen Seite Tamedia, sie hat die Basler Zeitung gekauft. Und auf der anderen Seite die BZ Basel, die zum Konzern CH Media gehört, dem Zusammenschluss der AZ Medien und der NZZ Regionalmedien. Neuer Chefredaktor bei der Basler Zeitung ist Marcel Rohr. Er wolle nach der Ära Blocher-Somm eine neue Seite aufschlagen und Leserinnen und Leser zurückgewinnen mit Journalismus, der auf Fakten basiere.
Ich möchte einfach, dass wir die Themen wieder so anschauen, wie sie eigentlich daherkommen als Journalist. Und nicht, dass man sagt, ah, jetzt wir müssen dieses Thema so und so abhandeln, weil wir ja da und da stehen.
Ideologien seien ihm ein Gräuel, sagt der langjährige Sportjournalist bei der Basler Zeitung. Dass die Basler Zeitung zu einem nationalen Medienkonzern gehöre, sei eine Zeiterscheinung. Sein Anspruch sei es, auch im nationalen Mantelteil der neuen Basler Zeitung Themen aus der Region zu platzieren, die auch in Bern und Zürich gern gelesen würden. Ähnlich tönt es beim frisch gebackenen Chefredaktor der BZ Basel, Patrick Marcolli, auch er ein ehemaliger BATS-Journalist. Als Chefredaktor wolle er der BZ Basel einen urbaneren Touch geben.
In einer Stadt, die sich so rasant verändert, und da will ich die Zeitung positionieren, möchte ich sowohl die Veränderungen, wie aber auch das, was bleibt. Ich will auch die Ängste abbilden, die Leute haben vor dieser Veränderung, die vor sich geht. Und ich glaube, das ist Aufgabe genug und das hat nichts mit einer parteipolitischen Richtung zu tun, sondern einfach mit gutem, faktengenährtem Journalismus.
Matthias Gehring, ehemaliger Chefredaktor der Basler Zeitung, heute Leiter Kommunikation in der Universität Basel, sagt, es schmerze, dass es in Basel keine Zeitung mit einer eigenständigen Berichterstattung gebe. Mit In- und Auslandthemen, Wirtschafts-, Kultur- und Regionalteil.
Wenn wir es mit der Gastronomie vergleichen, statt dass wir früher à la carte Zeitung machen konnten, haben wir heute Systemgastronomie und dann bekommen wir ein Menü serviert, das lokal noch ein bisschen gewürzt werden kann. Viel mehr Luft ist da nicht drin.
So realistisch müsse man sein. Einheitsbrei wollen die beiden neuen Chefredaktoren auf dem Medienplatz Basel nicht produzieren. Marcel Rohr von der Basler Zeitung und Patrick Marcolli bei der BZ Basel wollen den regionalen Ausgaben ihren Stempel aufdrücken. Im Lokalteil sei die regionale Sicht auf die nationalen Themen wichtig, sagt Patrick Marcolli. So berichte beispielsweise ein Redaktor aus Basel jeweils von den Parlamentssessionen in Bern. Allerdings, sowohl bei Tamedia als auch bei CH Media ist der Spardruck groß. Bei Tamedia ist ein Stellenabbau wahrscheinlich, CH Media hat bereits angekündigt, 200 Stellen abzubauen. Wie viel Gewicht die beiden Medienkonzerne der regionalen Berichterstattung geben werden und wie viel Geld, wird man in der Region Basel in nächster Zeit beobachten können.
Und das Medienkarussell in Basel dreht sich weiter. Bereits sind bei der Stiftung für Medienvielfalt 2 Anträge für neue Medienprodukte eingegangen. Ein Antrag aus dem Umfeld der gescheiterten Tageswoche und einer, bei dem der Watson-Gründer Hansi Voigt mit von der Partie ist. Hansi Voigt und Andreas Häubli vom Verband Schweizer Medien sind jetzt gleich Gast im Tagesgespräch. Die Debatte im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Juliette Schild.
Die Kioskbetreiberin Valora verkauft Zigaretten und andere Tabakprodukte ab dem 1. Januar nur noch an Erwachsene. Das Mindestalter für den Kauf wird schweizweit auf 18 Jahre festgelegt. In einigen Kantonen gilt bereits heute eine Alterslimite von 18, in anderen eine von 16 Jahren. In Belgien will König Philipp vorzeitige Neuwahlen des Parlaments vermeiden. Wie der Palast mitteilte, hat der König den Rücktritt von Ministerpräsident Charles Michel zwar akzeptiert. Er bat Michel aber, bis zu den ordentlichen Wahlen im Mai geschäftsführend im Amt zu bleiben. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat das neue Arbeitsgesetz verteidigt, das am 1. Januar in Kraft tritt. Von der Opposition wird es als Sklavengesetz bezeichnet. Mit dem neuen Gesetz können Arbeitgeber 400 Stunden Überzeit pro Jahr einfordern, statt 250. Orbán sagte nun, die Überzeit sei freiwillig und er versprach, sie werde monatlich entschädigt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.